Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bin Olaf Häuser und ich bitte Sie nun, sich zu erheben und stillzustehen.
Ladies and gentlemen, please stand up and pay respect to the Thai national anthem.
Jeden Tag um 6 ertönt in Thailand die Nationalhymne und alle Menschen erweisen ihr die Ehre, indem sie kurz aufstehen und innehalten. Egal, was sie gerade tun. Dieser Soundclip wurde allerdings vor der Pandemie aufgenommen. Man hört es am Stimmengewirr. Denn der Tourismus, der vielleicht wichtigste Wirtschaftszweig Thailands, ist durch die Zero-Covid-Strategie des Landes zum Erliegen gekommen. Eine Einreise ist nun wieder möglich, obwohl Thailand inzwischen mit einem massiven Infektionsproblem kämpft. Warum das so ist, ob die Zero-Covid-Strategie damit gescheitert ist und auch wie eine Einreise im Herbst 2021 funktionieren kann, das berichtet meine Kollegin Maria Stöhr, wenn Sie uns nach diesem Hinweis auf geschätzte Konkurrenten treu bleiben.
Der heutige Werbepartner ist die Weltzeit, der Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Hier geben Reporter Ihnen jede Woche seltene Einblicke in politische Entwicklungen und Diskurse anderer Länder und fragen nach. Warum gilt Luanda als Afrikas Stadt der Reichen? Wie organisiert sich die Opposition bei den Duma-Wahlen? Corona am Mount Everest? Wieso wird die Luft für Tourismus in Nepal immer dünner? Weltzeit recherchiert für Sie überall auf der Erde. Spannend, hintergründig, politisch. Die Weltzeit gibt's überall, wo es Podcasts gibt.
Es ist noch gar nicht lange her, da galten asiatische Staaten als Vorbilder der Pandemiebekämpfung. Neidisch schaute der Corona-geplagte Westen auf minimale Infektions- und Todeszahlen in Korea, Taiwan, Vietnam oder Thailand. Und man fragte sich, wie machen die das bloß? Nun, vor allem machten diese Staaten die Grenzen dicht und hielten ihre Bürgerinnen und Bürger zu strenger Disziplin im Alltag an. Im Fall Koreas half außerdem eine rigorose Track-and-Tracing-Taktik dabei, Infektionsketten nachzuverfolgen. Inzwischen aber steigen die Infektionszahlen erheblich. Und trotzdem will Thailand wieder Touristen anlocken, damit nach dem Winter 2020 nicht noch eine Tourismussaison ausfallen muss. Meine Kollegin Maria Stöhr hat davon profitiert und kann nun aus Bangkok über die Situation berichten. Man neidet, dass sie bei mehr als 30 Grad im Freien sitzen kann, während hier der Hamburger Herbst in die Häuser kriecht, hat sich allerdings schnell verflüchtigt, als ich hörte, wie lange es gedauert hat, bis sie endlich vor etwa einer Woche in Bangkok ankam.
Oh, also ich konnte es ehrlich gesagt gar nicht glauben so richtig, weil ich mir so lange vorgestellt habe, wie das sein würde, in dieser großen Stadt zu leben. Und jetzt war ich auf einmal da und dieses auf einmal hat ja bei mir 9 Monate gedauert. Und so war das echt ein ganz schön unwirklicher Moment. Es hat geregnet in Strömen, das weiß ich, weil hier gerade Ende der Regenzeit ist, ja.
Ja, habe ich mir schon gedacht, dass das komisch ist, ne? Dazu die Komplementärfrage, vermisst du Phuket schon inzwischen?
Ja, also die ersten 2-3 Tage wollte ich wirklich nur noch zurück nach Phuket, weil das so der Soft Start war. Also da war ich im Hotel und es war der Strand ungefähr 5 Minuten weg und den hatte ich für mich alleine. Und es war schon eine coole Zeit, um den Jetlag auszukurieren und so zu realisieren, dass ich jetzt sehr, sehr weit weg von Hamburg bin. Und dann hier Bangkok ist natürlich schon nochmal eine andere Sache. Also einfach, nicht mehr die entspannte Phuket-Umgebung, sondern hier ist ja einfach schon ganz schön trubelig.
Ja, ich habe mir gedacht, der Kontrast könnte kaum größer sein wahrscheinlich, ne? Wie lange hast du insgesamt auf die Einreise gewartet?
Ende letzten Jahres, Ende 2020, war klar, dass ich hier das Spiegel-Team in Südostasien unterstützen soll und eben nach Bangkok als Korrespondentin gehen sollte. Und ich meine, es ist, glaube ich, immer ein bürokratischer Akt, in ein anderes Land zu gehen, um da zu arbeiten. Diese Hürden sind immer groß und es dauert, glaube ich, immer lange. Auch hier gerade in Thailand dauert es immer schon lange, ein Journalistenvisum zu kriegen. Aber es war jetzt in dieser Corona-Zeit fast ein Ding der Unmöglichkeit. Also ich habe hier wirklich diese Zero-Covid-Strategie, die südostasiatischen Länder fahren, am eigenen Leib erfahren, weil hier die Grenzen dicht sind immer noch und wahnsinnig strenge Quarantänen in Kraft sind. Und deswegen hat es bei mir alles ewig gedauert. Irgendwann ging es dann darum, dass auch Prokuristen mir Vollmachten ausstellen mussten. Und es war ein Notar mit am Start hier in Hamburg. Und Das Landgericht Hamburg war auch noch mit im Boot. Also es waren einfach wirklich bürokratische Hürden, die es ohne Corona-Krise ganz sicher nicht gegeben hätte.
Was war das Schlimmste für dich in dieser Zeit?
Also mir ging es so im Juni am schlechtesten, muss ich sagen, weil da war mir wirklich bewusst, ey, jetzt ist es nicht mehr Frühling, jetzt ist es Sommer und du sitzt hier seit einem halben Jahr auf gepackten Koffern. Das Leben zieht so vorbei, weil wenn du immer so denkst, in 3 Wochen, in 4 Wochen, in 5 Wochen geht's los, dann ist es irgendwie, dann fängst du in Deutschland nichts Neues mehr an. Du bist immer in so einem Zwischenstadium und das war schon dann nach einem halben Jahr Warten echt anstrengend, muss ich sagen. Dann habe ich aber entschieden, dass ich einfach gucke, ob es noch klappt oder nicht. Und vielleicht klappt es ja auch nicht mehr. Und dann hat es sofort geklappt. Dann hatte ich auf einmal das lange, lang erwartete E-Mail im Postfach, dass ich jetzt nach Berlin fahren kann und mein Visum holen.
Hast du das in dieser Zeit verstanden? Also konntest du Verständnis für Thailand aufbringen wegen der Zero-Covid-Strategie, dass das alles so schwierig ist?
Ja, Thailand ist ja auch nicht das einzige Land, das jetzt so harte Einreisebestimmungen hat im Moment und auch diese Quarantänen so strikt durchführt. Ich habe schon Verständnis für die südostasiatischen Länder, dass sie so eine strikte Corona-Politik haben, weil man auch sehen muss, dass sie sich's jetzt zynisch gesagt auch nicht leisten können, dass Leute so krank werden, dass sie auf die Intensivstation müssen, weil die Gesundheitssysteme hier viel schwächer sind und Leute viel schlechter Zugang haben auch zu medizinischer Versorgung. Also ich konnte das schon immer nachvollziehen, dass die da so aufpassen, dass niemand Covid ins Land trägt. Nur muss man auch sagen, dass in der Zeit, in der ich jetzt versucht habe, nach Thailand zu kommen, sind parallel dazu in Thailand auch die Inzidenzen ganz schön krass in die Höhe gegangen. Also ab Mitte April oder so hat die Delta-Variante hier ganz schön zugeschlagen. Also ihre eigene Strategie, das Virus irgendwie aus dem Land rauszuhalten, hat ab dem Moment überhaupt nicht mehr funktioniert.
Ist das ein komischer Moment für dich gewesen, als du dann gemerkt hast, okay, ich bin jetzt immer noch nicht in Thailand, ich möchte da aber gerne hin und jetzt gehen plötzlich die Inzidenzen hoch?
Ja, also ich war mir auf jeden Fall, als ich nämlich angefangen habe, mich um ein Visum zu bemühen, das war so im Januar, Dezember, Januar, da war gerade hier in Deutschland die Diskussion, was können wir von den südostasiatischen Ländern lernen, die alle irgendwie das Virus viel besser im Griff hatten zu dem Zeitpunkt. Die Inzidenzen waren niedrig, das öffentliche Leben fand statt und in Deutschland waren die Inzidenzen ja unfassbar hoch und wir waren in diesem Ewigkeits-Shutdown. Und da habe ich mir schon gewünscht, dass ich jetzt relativ schnell nach Thailand komme, um auch mal wieder in der Bar zu sitzen. Aber ich wusste dann schon, also dass ich, wenn ich jetzt nach Thailand komme, so Mitte des Jahres, Ende des Jahres, dass sich dann die Situation einfach komplett, zu dem Zeitpunkt hatte sich die ja komplett umgedreht. Eigentlich bin ich jetzt sozusagen hier angekommen, wo wir in Deutschland so Januar, Februar 2021 waren.
Das ist das Sandbox-Verfahren, richtig, was du mitgemacht hast?
Also ein Gutes hat sozusagen meine lange, lange Wartezeit, bis ich nach Thailand einreisen durfte, gehabt. Nämlich bisher war es so, dass, und dieses Modell gibt es auch noch, dass du bei der Einreise 2 Wochen in Hotelzimmer gehst und dich da selbst isolierst. Also du darfst da 14 Tage nicht raus. Kollegen in China und Hongkong haben das ja auch mehrmals machen müssen. Und es ist hier in Thailand auch so. Aber es gibt jetzt ein Projekt, das heißt Phuket Sandbox, mit dem man diese harte Quarantäne umgehen kann. Du kannst nach Phuket einreisen und in ein spezielles Hotel gehen und bist da eigentlich total frei. Also du kannst dich auf der Insel frei bewegen und da Urlaub machen. Du musst halt 3-mal zum Testen in so eine medizinische Station und du musst jeden Morgen zum Fiebermessen antreten in die Hotelrezeption. Aber ansonsten, also eine angenehmere Art, eine Quarantäne zu verbringen, gibt's ehrlich gesagt auch gar nicht.
Das hört sich ganz gut an, obwohl du wahrscheinlich in einem relativ leeren Hotel warst. Ne? Leere Strände, hast du schon gesagt, leeres Hotel. Ist doch auch komisch bestimmt, oder?
Das ist halt ein Versuch der Öffnung, also sich wieder zu öffnen, ohne jetzt einfach alle Regeln fallen zu lassen. Und Thailand hat dieses Projekt gestartet, weil man sehen muss, dass vor der Corona-Krise einfach Millionen Touristen jedes Jahr hier ins Land gekommen sind. Also allein auf Phuket irgendwie 15 Millionen. Und die fehlen jetzt seit 1,5 Jahren und es trifft die Hotelrezeptionistin wie die Masseurin und den Taxifahrer alle unfassbar hart. Es gab ein paar Soforthilfen, aber in Wahrheit sind da jetzt ganz, ganz viele Leute, die vom Tourismus abhängig sind, halt am Existenzminimum. Und man wollte eben versuchen, mit dieser Inselquarantäne die internationalen Touristen wieder ins Land zu locken. Und das macht aber niemand, weil es ist einfach ein unfassbarer Aufwand an Bürokratie, dann doch ins Land zu kommen. Das ist viel zu kompliziert für jetzt ein deutsches Ehepaar, was mal 2 Wochen Urlaub machen möchte.
Falls Sie auch planen, über den Sandkasten Phuket nach Thailand zu reisen, hier sind die Sandbox-Unterlagen, die das Hotel dort von Maria angefordert hat. Im Voraus, versteht sich. Erstens Reisepasskopien für alle Gäste. Zweitens Impfbescheinigung für alle Passagiere außer Kinder unter 18 Jahren. Drittens vorheriges und nächstes Reiseziel. Viertens Identität aller Freunde und Verwandte, die Sie auf Phuket treffen könnten. Fünftens Flugdaten, Ankunft und Abreiseflug. Sechstens Vorauszahlung der Unterkunft. In Klammern, bitte beachten Sie, dass im Falle einer Einreiseverweigerung durch das Immigration Office die Zahlung in voller Höhe zurückgestattet wird. Siebtens, laden Sie die Corona-Warn-App Morchana auf Ihr Smartphone und gewähren Sie ihr allzeit Zugriff auf Ihren Standort. Achtens, Bescheinigung einer im Ausland gültigen Krankenversicherung, in der die Behandlung von Covid-19 ausdrücklich beinhaltet ist. Neuntens, sobald alle Dokumente beisammen sind, müssen die PCR-Tests im Voraus gebucht und bezahlt werden. Dort sind 3 Tests erforderlich, an Tag 1, Tag 6 und Tag 12. Zehntens, das Certificate of Entry, COE, das bei der thailändischen Botschaft zu beantragen ist und das zusätzlich zum Visum erforderlich ist. Insbesondere letzteres scheint dabei eine verwaltungstechnische Formalität mit hohem Schwierigkeitsgrad zu sein. Am Mittwoch meldete die Bangkok Post, dass die Phuket Tourist Association, also der Verband der Tourismusbetriebe, von der Regierung eine deutliche Vereinfachung des COE verlangt, um endlich mehr Touristen ins Land zu bringen.
Kannst du ermessen, wie die Resonanz in Thailand ist, dass das nicht so gut funktioniert? Oder wartet man jetzt erstmal ab, ob das erstmal anläuft, dieses Verfahren, und angenommen wird?
Also das läuft schon seit Juli und es ist jetzt, also das ist so ein Running Gag hier. Sandbox. Die wissen alle, dass das zu kompliziert ist, dass die Hürden zu hoch sind. Die Tourismusbranche macht hier einen enormen Druck auch, dass dieses Verfahren irgendwie verkürzt wird oder dass man die Quarantäne verkürzt. Und es sieht auch so aus, dass Thailand sich in den nächsten Monaten tatsächlich öffnet. Und es kann auch sein, weil der Druck ist jetzt wirklich so groß, dass auch hier in Bangkok die Quarantäne fällt oder zumindest verkürzt wird für geimpfte Reisende. Der Druck von den Tourismusverbänden ist hoch, aber in den letzten Wochen hat sich schon auch ein Widerstand so in der Bevölkerung formiert. Also es gab hier in Bangkok Proteste wieder, die halt ganz klar auch die Regierung angeprangert haben, weil der Impffortschritt so langsam ist und die Inzidenzen so hoch und einfach auch hier in Bangkok Leute halt, die jetzt schon wieder im Lockdown zuschließen mussten, vorm Ruin stehen.
At some of Bangkok's major intersections, violent clashes between protesters and police are happening every day. As the Thai capital records more than 3,000 daily COVID cases, hundreds of young people are defying a ban on large gatherings.
Today I'm out here demanding my rights to get a vaccine and a better quality of life.
Hat man sich tatsächlich zu sehr auf diese Zero-Covid-Strategie verlassen und deswegen nicht für Impfstoffnachlieferungen und eine flächendeckende Impfung gesorgt? Ist das dein Eindruck?
Wenn man so auf eine Weltkarte guckt und auf die internationalen Impfquoten, dann sieht man schon, dass Asien die geringste Impfquote hat. Und das liegt tatsächlich auch schon auch daran, dass, glaube ich, Staaten, die ganz lange keine Fälle im Land haben, sich zu spät bemüht haben, für Impfstoff zu sorgen. Das ist aber auch nur ein Teil der Wahrheit, weil auf jeden Fall auch ganz klar die ungerechte Verteilung von Impfstoff in der Welt da eine große Rolle spielt, dass einfach Europa, reichere Länder den ärmeren Ländern den Impfstoff vor der Nase weggekauft haben und hier horten in Deutschland oder in den USA und die anderen bräuchten es dringend. Und dann ist aber auch, natürlich gibt es auch so politisches Versagen. Also da kann ich jetzt nochmal hier von Thailand erzählen. Hier sollte AstraZeneca im Land produziert werden für die Bevölkerung. Und zwar in einer Fabrik, Siam Bioscience heißt die, bei der der König Miteigentümer ist. Und diese Fabrik sollte AstraZeneca herstellen und hat aber davor halt überhaupt keine Erfahrung gehabt mit Impfstoffen. Hat, glaube ich, 2 Schmerztabletten oder so produziert. Und die sollten dann in Windeseile irgendwie Impfstoff produzieren. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen, also ist hier in Thailand auch deswegen die Impfkampagne so langsam angelaufen.
Und deswegen auch die Proteste, nehme ich an. Ne?
Das stinkt den Leuten ungemein. Also die, vor allem auch, weil ich jetzt eben im Café, hat mir die Besitzerin erzählt, sie ist gestern zum zweiten Mal mit AstraZeneca geimpft worden und sagt aber, ja, es ist halt ein Witz, weil die Herstellung, also die AstraZeneca-Dosen aus Thailand, die werden international wohl überhaupt nicht anerkannt. Also in UK zum Beispiel meinte sie, das ist jetzt ungeprüft. Aber sie meint, in Großbritannien wird der Impfstoff, der in Thailand produziert ist, überhaupt nicht anerkannt.
Oh, das hört sich aber nicht gut an.
Obwohl es AstraZeneca ist, ne?
Ja, genau. Der aus Großbritannien kommt, ne? Oder mit Großbritannien zusammen entwickelt wurde. Wie muss man sich Bangkok momentan vorstellen? Ich gestehe selber, ich bin das letzte Mal vor 20 Jahren in Bangkok gewesen. Das ist schon etwas länger her. Aber das war eine unglaublich trubelige, sehr, sehr wilde, lebhafte Stadt. Ist das jetzt auch so oder muss man sich das so vorstellen wie hier bei den ersten Shutdowns, Lockdowns?
Also ich bin hier in einer Stadt gelandet, die gerade so aus dem letzten harten Shutdown aufwacht. Restaurants haben wieder geöffnet, man kann drin sitzen, aber Bars haben weiterhin zu, Fitnessstudios, Yoga-Studios, also es ist immer noch vieles geschlossen.
Geschäfte?
Und Geschäfte haben teilweise auf. Aber da muss man sagen, ich glaube, es lohnt sich auch gar nicht für viele aufzumachen, weil, also wie gesagt, die Touristen fehlen hier komplett seit eineinhalb Jahren. Manchmal abends, hier wird es ja um 18 Uhr schon dunkel, da gibt es Tower in meiner Umgebung, Hochhäuser, da brennt kein einziges Licht. Also ich nehme an, das sind irgendwelche Hotels oder Wohnungen, wo vor allem Ausländer gelebt haben, die Geschäftsreisende und so weiter. Die sind einfach, da lebt niemand im Moment. Und dann muss man auch sagen, es gibt halt immer noch eine Sperrstunde ab 21 Uhr. Das heißt, ab 8:30 wird es hier total ruhig. Also ab 19 Uhr kann man nichts mehr zu essen bestellen. Ab 20 Uhr schließen die öffentlichen Parks. Und ich glaube, ab 8:30 oder so dürfen keine Taxis mehr fahren. Neulich saß ich hier an der Straße so kurz vor 9 und habe mit einer Freundin telefoniert und meinte so, du, das ist hier so ruhig wie in Schwabing am Sonntag. Da fährt kaum ein Auto. Bei mir in der Ecke zumindest nicht. Und auch die großen Straßen, also es ist nicht so, wie du sagst, nicht so, wie man Bangkok kennt.
Das kann ich mir persönlich eigentlich kaum vorstellen. Aber damit einhergehend die Frage, ich habe bei uns, also in Deutschland, irgendwann nach den Shutdowns, Lockdowns, irgendwann festgestellt, dass die Leute so ein bisschen auszureißen versuchen, dass sie sich dann nicht mehr so diszipliniert im Supermarkt anstellen, dass sie eben nicht mehr anderthalb Meter hinter mir stehen und so weiter und so fort. Wie ist das in Thailand? Ich habe die Menschen dort als eher disziplinierter als hier empfunden, damals jedenfalls.
Ich bin total erstaunt, wie wenig hier das Thema Maske ein Thema ist, weil hier musst du überall im öffentlichen Raum eine medizinische Maske tragen. Und nur kurz zur Erinnerung, also hier hat es 30 Grad plus und eine wahnsinnig hohe Luftfeuchtigkeit. Zweimal am Tag regnet es heftig und die Leute alle, also ich habe wirklich noch kaum jemanden gesehen, der die Maske auch nur unterhalb der Nase trägt. Also die tragen die alle ganz diszipliniert und auch beim Joggen, also auch ja beim Laufen gehen in jeder Situation. Und das ist schon, finde ich, beeindruckend. Genauso hier stehen so Fiebermessgeräte an allen 7-Elevens oder jedes Café, was du betrittst. Da musst du einmal erst deine Hand so an so ein Fiebermessgerät halten, das dann so piepst. Und das macht jeder, also du kannst dich auch dran vorbeischmuggeln. Es ist ja auch die Frage, was es wirklich bringt, die Temperatur zu nehmen. Das ist ein anderes Thema, aber die Leute, alle, die beim 7-Eleven reingehen, halten erstmal ihre Hand dahin und lassen sich die Temperatur nehmen. Also die Disziplin ist auf jeden Fall da, auch nach so einer langen Zeit und so vielen Existenzen. Also ich bin schon beeindruckt, weil da müssen viele Leute sein, die schon sehr lange schlaflose Nächte haben, einfach weil sie keine Ersparnisse mehr haben und nicht wissen, wann es besser wird. Aber dafür ist es hier wahnsinnig ruhig und dafür finde ich auch die Proteste jetzt nicht extrem heftig.
Kannst du dir vorstellen, dass das auch daran gelegen hat, dass es bisher so gut funktioniert hat mit der Zero-Covid-Strategie, weil die Leute so selber sich diszipliniert haben?
Ja, einerseits das und ich glaube auch in vielen Ländern steckt den Leuten noch diese SARS-Epidemie Anfang der 2000er in den Knochen und viele erinnern sich daran. Und hier in Thailand haben die Leute auch wirklich, die haben einfach Angst vor diesem Virus. Auch in Deutschland hatten die Leute Angst, aber es gab halt auch viele, die es irgendwie ignoriert oder wegargumentiert haben oder so. Und die Leute hier haben wirklich einfach Angst, sich anzustecken. Viele tragen auch zwei Masken übereinander und so. Im Moment ist es halt tatsächlich so, dass man von Deutschland aus nach Thailand gucken kann und sagen, die ist ja gescheitert, diese Strategie. Aber ich habe immer das Gefühl, das ist auch so ein Impuls, am Ende haben wir es doch wieder besser gemacht. Aber ich bin da vorsichtig, weil ich meine, in Deutschland ist die Impfquote zwischen 60% und 70%. Das ist okay, aber das ist jetzt auch im europäischen Vergleich nicht extrem hoch. Wir stehen vorm Herbst und vorm Winter. Wir wissen nicht, wie es im Winter wird. Und diese hohen Impfquoten sind auch auf dem Rücken, zu Teilen auf dem Rücken ausgetragen worden, auf den ärmeren Staaten, zum Beispiel in Südostasien, die eben deswegen den Kürzeren gezogen haben. Und ihre Bevölkerungen sind jetzt halt noch bei Weitem nicht so gut geschützt.
I'm worried about the vaccine that the government has ordered for us. Many people, including myself, don't want Sinovac vaccine, but the government keeps ordering more.
A leaked memo shows that the government is keen to defend Sinovac's effectiveness despite doctors' concerns, with health officials unwilling to push other vaccines for fear of denting public confidence.
Hast du den Eindruck, als ob die Impfbereitschaft in Thailand höher ist, als das hier in Deutschland war? Denn also, ja, wir haben zwar ungefähr 60, ich glaube 62%, 63%, keine Ahnung, irgendwas unter 70, aber das hat ja schon gedauert, ne, bis wir diese Quote erreicht haben, obwohl so viel Impfstoff zur Verfügung war. Hast du den Eindruck, als ob das in Thailand höher wäre, die Bereitschaft, sich impfen zu lassen?
Ja, aber ich glaube, also es wurde ja auch zum Beispiel in Indonesien oder also anderen asiatischen Ländern schon auch von Impfverweigerung oder Impfskeptikern gesprochen. Aber jetzt hier in Thailand zum Beispiel habe ich das Gefühl, die Leute wollen alle geimpft werden. Und zwar die meisten sind ja hier mit Sinovac geimpft, wo man ja eher sagen kann, also ob das so gut hilft, der Wirkstoff.
Ja, ist sehr in der Kritik, ne? Sinovac habe ich gelesen.
Genau, und da ist ja wirklich so die Frage, wie gut hilft dieser Impfstoff und so weiter. Aber das haben sich die alle geben lassen. Also erstens, weil sie ja eh gar keine andere Wahl haben und auch, weil die Impfbereitschaft hoch ist. Die Leute haben hier Angst vor dem Virus.
Hast du eine Erklärung dafür, wann die Zero-Covid-Strategie nicht mehr funktioniert hat und warum das so gewesen ist?
Das hat ganz gravierend mit der Delta-Variante zu tun. Also die so viel ansteckender ist als die Vorgängervarianten, dass man die dann hier einfach auch nicht, dass man so regionale Cluster oder so Infektionsgeschehen auch nicht mehr so gut in den Griff bekommen hat. Man hat das auch in Vietnam ist es ähnlich. Also immer so ab dem Frühjahr konnte man sehen, dass in vielen asiatischen Ländern da die Zahlen gestiegen sind und dann spätestens im Sommer dann echt, also hier waren es teilweise über 20.000 Neuinfektionen am Tag. Und also ich glaube, es hängt schon ganz eng mit der Delta-Variante zusammen.
Lass uns das mal ein bisschen, das Gesagte, ein bisschen extrapolieren. Du hast ja gerade schon andere Staaten in Asien angesprochen. Geht es denen ähnlich wie in Thailand, dass sie auch von der Delta-Variante, von der Infektiosität der Delta-Variante so überrascht worden sind, dass eben ihre verschiedenen Strategien nicht mehr funktionieren?
Ja, also wie gesagt, in Vietnam ist es so, auch in Taiwan, wo es quasi überhaupt keine Fälle gab bis dahin. Selbst dort gab's Infektionen, die halt dann doch Wanderarbeiter oder auch Piloten oder so dann doch mal eingeschleppt haben. Und in Taiwan war das dann relativ schnell wieder im Griff. Aber jetzt in Vietnam sieht es zum Beispiel auch nicht gut aus. Was man dann noch dazu sagen kann, ist natürlich schon, dass gerade in diesen Zero-Covid-Staaten die Delta-Variante eine komplett ungeschützte Bevölkerung trifft, weil da niemand genesen ist, weil sich ja vorher niemand angesteckt hat und weil zu dem Zeitpunkt noch niemand quasi geimpft war. Und diese Kombi hat natürlich dann schon zugeschlagen.
Gibt es denn da Aussicht auf Besserung, dass die Impfstofflieferungen zunehmen, dass die Impfungen flächendeckender ausgeteilt werden können?
Ich hoffe jetzt, hier hat es gerade gedonnert.
Okay, wenn du reingehen möchtest, dann geh rein, sicherheitshalber. Nicht, ja. Dass das Equipment nass wird.
Ja.
Wir können auch gleich nochmal...
Ja? Ja, also ich glaube, es hält schon noch. Also das Impftempo hat jetzt in den letzten Wochen schon zugenommen. Viele Staaten sind jetzt so bei 20-24% komplett geimpften Leuten und das nimmt jetzt auch zu und die Impfstofflieferungen kommen auch mehr. Aber es ist, ja, die müssen halt jetzt weiterhin mit rigorosen Lockdowns und so gegenwirken. Also so richtig besser ist es noch nicht. Und trotzdem, was ich schon interessant finde, ist, dass es jetzt so, hörst du das auf der Aufnahme?
Also auf unserem Gespräch höre ich es nicht, weil ich dich über Kopfhörer höre, aber es ist nicht so schlimm. Ich möchte bloß nicht, dass du nass wirst und dass das Equipment nass wird. Das wäre schade.
Nee. Ich glaube. Ja, also gut, dann ziehen wir um, oder? Dann ist es, ja, ist es sicherer.
Okay.
Von wegen wir ziehen um. Während Maria Schutz vor dem Gewitter sucht, bleibe ich in Hamburg einfach sitzen, bis sie im trockenen WLAN-Bereich angekommen ist. Dann sprechen wir weiter.
Ich möchte auf jeden Fall nochmal auf den Punkt zurück, den du jetzt schon ein paar Mal angedeutet hast oder angesprochen hast, denn Thailand ist, so wie ich es damals empfunden habe, und ich glaube, es hat sich nicht viel verändert, kein besonders reiches Land, erst recht nicht in der Breite der Bevölkerung. Es gibt sehr viel Armut, es gibt sehr viele Menschen, die ja von einem auf den anderen Tag leben und wenig Geld verdienen. Was hast du für einen Eindruck, wie halten die Menschen durch in dieser harten Zeit?
Ja, also ich kann dir vielleicht von meiner Begegnung mit 6 Frauen am Strand von Phuket erzählen. Die bieten seit 18 Jahren Thai-Massagen am Strand an so einem ganz wunderschönen Strandabschnitt, sind aber halt komplett abhängig von den Touristen, die da kommen. Und die kommen jeden Tag zum Strand und die haben mir aber gesagt, sie gehen halt meistens mit 0 Euro wieder nach Hause. Und die Regierung hat ein paar Monate Soforthilfe ausgegeben. Das waren so ein paar hundert Euro pro Monat. Die hat den Leuten so in der ersten Zeit geholfen und danach haben die von dem gelebt, was die fischen und hinterm Haus anbauen. Und hier in Bangkok ist es so, dass sehr viele Leute, die so aus dem Nordosten des Landes kommen und hier Taxifahrer sind oder Putzkräfte und so weiter, dass die einfach die große Stadt verlassen haben und nach Hause zu ihren Familien sind, wo es halt dann doch eben die Möglichkeit gibt, sich selbst zu versorgen. Aber inwiefern, wie gut das geht, also sicherlich ist es mit ganz schön viel Verzicht und Sorge verbunden, bin ich mir ganz sicher.
Wie groß schätzt du die Hoffnung ein, dass durch Sandbox-Verfahren und andere Maßnahmen der Tourismus wieder angekurbelt wird? Und wie groß ist auf der anderen Seite oder demgegenüber die Angst, dass man dadurch das Infektionsgeschehen beschleunigt?
Also es sieht so aus, also so wie das Sandbox-Verfahren, dieses Tourismus-Quarantäne-Projekt eben gerade ist, wird überhaupt niemand wirklich kommen. Also jetzt so im November beginnt die Hauptsaison, so für die Urlaubsinsel, November bis März, April. Da hoffen noch alle, aber in Wahrheit wissen, glaube ich, die meisten, dass da niemand kommt und dass sie nochmal eine Hauptsaison einfach verlieren. Gerade diese Masseurinnen am Strand oder mit den Leuten im Hotel und so, wenn man mit denen spricht, die sagen, vielleicht wird es ab Mai, Juni nächsten Jahres ein bisschen besser. Also vielleicht kann man da dann wirklich das Land öffnen und sind bis dahin dann so viele Leute geimpft auch, dass man sich das leisten kann auch hier. Und dann, ja, und dann ist es aber immer noch eine weite Zeit, bis es wieder Oktober, November ist und die Touristen dann zur Hauptsaison wirklich wieder kommen. Und außerdem, man weiß ja auch nicht, wie sich es in Europa entwickelt.
Ja, hatten wir ja gerade schon, ne? Also ich vermute oder erwarte eigentlich, dass wir genauso einen Herbst haben wie letztes Jahr, vielleicht ein bisschen weniger stressig, ein bisschen weniger heikel vom Infektionsgeschehen, aber so richtig gut vorbereitet finde ich Deutschland eben auch noch nicht. Mal gucken, wie sich das dann auswirkt.
Deswegen ist ja auch so schwierig, jetzt diese Zero-Covid-Strategie totzutrampeln. Also das ist einfach zu früh dafür. Man muss einfach, so wie du auch meintest, also man muss einfach eingestehen, dass Deutschland irgendwie schon zwei Wellen auf jeden Fall hinter sich hatte, als in Thailand oder in Vietnam die erste Welle losging. Also, und ja. Aber es gibt jetzt immer mehr Anzeichen, dass sich die asiatischen Länder doch ein bisschen mehr öffnen, trotz allem. Bali, habe ich jetzt heute Morgen gelesen, will sich jetzt für Touristen wieder öffnen. Es gibt auch eine vietnamesische Urlaubsinsel, wo die so eine Art Sandbox-Projekt an Start bringen möchte. In Thailand soll die Quarantäne verkürzt werden. Also irgendwie sieht es so aus, dass die sich jetzt trotz allem etwas öffnen, weil sie es vielleicht auch wirklich müssen, ökonomisch.
Thailand will reopen to more visitors from November as it looks to boost tourism. Our mandatory quarantine will be waived for 10 regions, but travellers must be fully vaccinated. The new rules apply to tourist hotspots like Bangkok, Chiang Mai and Krabi. Phuket and Samui have already reopened under pilot schemes.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, korrigiere mich bitte, wenn das falsch ist. Bangkok im November oder Ende Oktober oder so und gleichzeitig auch Chiang Mai und ähnliche touristisch interessante Gebiete.
Genau, es hängt halt immer so ein bisschen an der Impfquote. Also wenn bis da und dahin so und so viele Leute geimpft sind, dann können wir öffnen. Deswegen sind diese ganzen Meldungen so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber also der Trend, dass es wirklich jetzt Richtung Öffnung geht, der ist schon, also den glaube ich, den gibt's. Also der Wille, dass man ein bisschen öffnet. Und die Hürden, diese Hürden, die ich alle genommen habe, dass man die so ein bisschen reduziert oder niedriger macht. So.
Thailand ist nur ein Beispiel dafür, wie sich die ungleiche Verteilung hilfreicher Impfstoffe auf eine Welt in einer Pandemie auswirken kann. Meiner Meinung nach besteht wenig Hoffnung, dass sich das noch vor dem nächsten Corona-Winter ändert. So kann das Virus weiter Ping-Pong um den ganzen Globus spielen und temporäre Erfolgsgeschichten wie die Zero-Covid-Strategien asiatischer Länder ganz plötzlich zunichte machen. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Dank gilt Maria Stöhr, nicht nur für das Gespräch in dieser Episode, sondern auch für die kleinen Soundschnipsel, die sie auf Bangkoks Straßen gesammelt hat. Mein Dank gilt auch Ihnen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Natürlich hat mich Philipp Fackler auch bei dieser Folge unterstützt. Alle Spiegel-Podcasts und Audio-Stories finden Sie immer auf spiegel.de in unserer Audiothek. Und wenn Sie unsere Formate abonnieren, tauchen die neuen Folgen automatisch in Ihrer bevorzugten Podcast-App auf. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns in einer Woche wiederhören. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.